Andreas Steinhöfel, die Liste der Preise, die Sie in den vergangenen Jahren bekommen haben, ist lang. Mhm. Zwei davon erinnern schon mit dem Namen an berühmte Kollegen. Der Erich-Kästner-Preis, den haben Sie 2009 bekommen, mhm, für Ihr Lebenswerk. Mhm. Und natürlich der James-Krüß-Preis, der Ihnen jetzt im Juni übergeben wird. Sind Sie eigentlich mit den Büchern von James Krüß groß geworden?
Das einzige Buch, mit dem ich groß geworden bin, ist Henriette Bimmelbahn. Das war dann aber auch witzig, das liest nämlich meine Nichte aktuell. Und es lag, als der Anruf kam, dass ich den Preis bekomme, da lag das bei mir im Wohnzimmer. Da habe ich fast geheult, weil das eins meiner Lieblingsbücher war, als ich klein war. Ich hatte auch gar nicht so viele. Und das war aber auch tatsächlich das Einzige, was ich von James Krüß kannte. Ich habe zum Beispiel bis heute nicht den Leuchtturm auf den Hummerklippen gelesen.
Auch Tim nicht Thaler, mein Urgroßvater und ich?
Nee. Ich komme nicht aus so einem literarischen Haushalt. Ich hatte meine Eltern waren arm. Meine Patentante, die war Bibliothekarin und die hat zu Weihnachten und Geburtstag immer ein Buch geschickt. Aber das ist dann eben eine kleine Bibliothek, wenn du dann irgendwann 10 oder 12 bist. Ist immer noch nicht so riesig. Da war aber die Henriette bei gewesen. Das hatte sie mir geschickt und danach ist die auf andere Sachen umgestiegen. Tim Thaler habe ich dann noch gelesen.
Und was war das, was das damals so zum Lieblingsbuch gemacht hat?
Ich glaube, das geht natürlich immer nur rückblickend. Als Kind nimmst du das ja nur an, was du siehst und liest und befindest dann, ist das jetzt gut oder schlecht? Und du denkst ja nicht analytisch darüber nach, das ist auch gut so. Ich glaube, als Erwachsener sagen zu können, was mir Spaß gemacht hat, war, dass ich die anarchisch fand, diese Bimmelbahn. Und zwar auf so eine ganz freundliche Art. Die verlässt halt einfach ihre Gleise. Was ja Wahnsinn ist eigentlich. Und ich glaube, dem Kind nicht bewusst. Du als Kind weißt du, eine Regelüberschreitung wird geahndet. Und wenn du aus deinen Gleisen springst, ist irgendeiner da, der sagt, hier zurück ins Gleis. Sonst wäre das nichts mit uns und der Welt. Und ich glaube, Kinder nehmen sowas wahr. Also bin ich relativ fest davon überzeugt, das ist, denn an mehr erinnere ich mich auch kaum von früher. Das war so das Bild immer, dass die dann irgendwo rumfährt von ganz alleine. Und das ist für Kinder unendlich wichtig. Solche Leitbilder, die dir zeigen, guck mal, das passiert, wenn sowas passiert.
Das ist ja auch etwas, was man in vielen Ihrer Bücher findet, mhm, dass man zwar schon irgendwie innerhalb eines Regelsystems funktioniert, aber ja, auch immer wieder neue Wege finden kann oder mhm, eben auch einfach mal gegen den Baum fahren kann. Es geht trotzdem weiter.
Ja.
Was ich ganz interessant fand jetzt, also sowohl Erich Kästner als auch James Krüß sind ja zwei Legenden eigentlich, mhm, in der Kinder- und Jugendliteratur, die beide auch, was Kinder ja auch sehr gerne mögen, begnadete Reimkünstler waren. Ja. Haben Sie das auch jemals selbst probiert?
Ich habe es tatsächlich probiert und arbeite seit Ewigkeiten an so einem kleinen Pflanzen-ABC, so einem durchgeknallten, weil ich Pflanzen mag. Das Ding ist, ich weiß für mich, ich bin kein guter Lyriker. Ich kann Prosa. Bei Krüß wäre es umgekehrt, da würde ich sagen, der war der absolut begnadete Lyriker und seine Prosa-Sachen, also jetzt als ich Tim Thaler nochmal las letztens, dachte ich, nee, ganz ehrlich, wäre ich jetzt nicht so hundertprozentig und würde sagen, das kann der ganz toll. Kästner hingegen, da bin ich wieder mal auf der Prosa-Seite und dessen Sachen habe ich auch früher gelesen. Also das war anders als bei Krüß, Kästner kannte ich ziemlich viel. Aber selber probieren, das machst du dann halt mal, weil du Lust drauf hast, aber sobald du dann deine eigenen Beschränkungen bemerkst, denke ich, das packt man besser wieder ein. Das ist also nichts, was ich veröffentlichen würde.
Es ist ja auch so, dass Sie zum Schreiben ebenfalls eher zufällig mhm, gekommen sind. Mhm. Also es war nicht so wie bei vielen, die ja dann schon in der Kindheit, ja, gerade wenn sie solche Vorbilder haben, mhm, selbst irgendwelche Reime oder kleinen Geschichten, nee, ausprobieren. So war es nicht. Nee,
gar nicht. Ich habe gar nichts ausprobiert. Ich glaube, was du mitnimmst nachher ins Schreiben, das ist natürlich eben das, was dich früher als Leser erfüllt hat und ausgemacht hat. Und das spiegelt sich dann auch wieder. Aber ich war ein guter Leser, aber ich habe nie, doch, ich habe irgendwann in einer der berüchtigten Dachbodenkisten mal so einen Schreibversuch entdeckt, da war ich 14 oder so und wollte irgendwas machen wie Edgar Allan Poe. Mit Menschen, der lebendig begraben wird natürlich. Da war aber nach einer Seite die Geschichte zu Ende. Das sind genau die Geschichten, die die Kinder mir heute schicken, wo du dann sagen sollst, wie sie jetzt aus der einen Seite ein ganzes Buch machen können.
Und geben sie dann tatsächlich ein Feedback?
Ja, aber das ist schwierig, weil man kann da gar nicht viel Feedback zu geben. Das gebe ich dann schon, aber ich weiß nicht, ob das fruchtet. Ich behaupte immer, du musst zum Erzähler, in dem Fall, egal in welcher Form, jetzt mit Text, kannst du auch mit Bildern erzählen oder so, das musst du schon so ein bisschen Intus haben. Das ist einer der Gründe, warum ich wenig, nicht zu 100%, aber warum ich relativ wenig von kreativen Schreibwerkstätten halte oder so, weil ich denke, wenn das nicht in dir drin ist, dann kannst du da tun und machen, was du willst. Du kannst lernen, wie Dramaturgie funktioniert. Aber wenn du nicht aus dem Bauch raus irgendwo dich da reinfühlen kannst, dann wird das keine packende Erzählung. Dann wird das technisch und das merkt man vielen Sachen auch an. Also gerade was über den Teich kommt in Amerika, das ist eine sehr große Tradition. Und da sind viele, viele richtig tolle Schriftsteller raus erwachsen aus den Creative Workshops, aber eben auch ganz viele schlechte. Und ich glaube, wer erzählen will, muss es ein bisschen im Blut haben. Bei mir, ich habe es nicht gewusst, ich habe es dann irgendwann als Jux angefangen und es hat funktioniert. Und weil mir viele Leute bestätigt haben, dass es funktioniert, habe ich weitergemacht. Aber ich wollte nie Autor werden. Regisseur wäre ich geworden. Also auch schon einer, der Geschichten erzählt, aber eben filmisch, nicht mit Wörtern. Wörter ist viel anstrengender.
Und warum dann Filme?
Das hat mich immer angemacht, schon als Kind. Ich wollte immer wissen, wie das funktioniert. Also du sitzt da und guckst dann irgendwas und das bringt dich zum Lachen oder zum Weinen. Und dann danach überlegst du, wie haben die das denn jetzt gemacht? Also nicht, wenn du ganz klein bist, dann ist Film ja was Magisches, aber ab 10, 11, 12 oder so, da habe ich versucht, meine ersten Filmbücher zu kriegen, wo Sachen erklärt werden. Wie geht das mit so einer Kamera und all diese Dinge? Und ich war begeisterter und bin es heute noch begeisterter Hitchcock-Fan. Also Menschen, die halt komplett visuell einen Film erzählen und nicht über ewiges Gelaber.
Gab es dann auch eigene technische Versuche? Also schon gleich mit.
Nö. Das ist dann wieder typisch Andreas. Ich habe mir das dann alles reingepfiffen und habe das gelesen und fand das ganz toll. Ich habe das aber nie ausprobiert. Ich habe dann später, als ich schon studierte, auf Lehramt, was ja so die Rettung in der Not für jeden ist, der nicht weiß, was er machen soll, dann machst halt das, was du kennst oder vermeinst zu kennen. Da habe ich dann zweimal versucht, mich an der Filmhochschule zu bewerben, einmal in München, einmal in Hamburg. Das hat aber, ich habe da kläglich versagt, witzigerweise ausgerechnet beim Drehbuchschreiben, weil ich habe ja heute eine eigene Firma mit Drehbüchern, weil ich... Da gab es Vorgaben, die musste man erfüllen. Und eine war, dass die, was weiß ich, Bettina von Arnim sitzt mit Clemens Brentano oder was in irgendeinem Turm und guckt aufs verwüstete hessische Land hinunter. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Aber dazu sollte man so eine Szene machen. Und dann habe ich nur vorne draufgeschrieben, so einen langweiligen Scheiß, guckt sich im Kino keiner an. Und damit hatte ich mich natürlich sofort disqualifiziert. Andererseits ist das aber die Haltung, mit der ich es beim Kinderbuch sehr, sehr weit gebracht habe. Also zu sagen, Leute, ich mache, wenn, dann das, was ich machen möchte, kompromisslos. Und wenn es nicht veröffentlicht wird, müsst ihr ja nicht, dann lasse ich es eben auch. Das hat immer gut funktioniert. Also das sage ich nur, damit Menschen, die denken, man muss immer zu einem Ja sagen und man muss ganz brav sein, damit man das bekommt, was man will. Das funktioniert auch andersrum.
Man muss natürlich auch immer eine gehörige Portion Glück haben.
Auf jeden
Fall. Und diese Schiene, ja. Leute, das ist zu langweilig. Ich mache lieber meine eigene Geschichte. Die hat ja tatsächlich auch funktioniert. Jetzt kommen wir wieder zurück auf den Anfang, wie es mit dem Schreiben begonnen hat. Da stand nämlich auch so ein Satz.
Genau, das war, da stand, mein Bruder ist ja Illustrator, mein Bruder Dirk. Und als der das anging, also als er Illustrator werden wollte, da hatte er den Carlsen Verlag hier in Hamburg um eine Probeillustration gebeten. Und die hat er bekommen, also bekam einen Text eines fertigen Buches und dann sollte er mal loslegen und gucken. Und das gab er mir zu lesen, so, ja, guck mal, wo würdest denn du was zu machen? Also welche Stelle findest du für ein Bild gut? Und ich konnte mich dann gar nicht auf Bilder konzentrieren, weil ich das Buch so grauenvoll fand und gar nicht fassen konnte. Das war so ein pädagogisch wertvolles Mutmach-Ding für Kinder, die wahrscheinlich heute noch deswegen beim Psychiater sitzen. Also es war grauenvoll. Und aus dem Ärger, und das war eine richtige Wut über dieses Buch heraus, habe ich dann abends meine eigene erste Geschichte geschrieben. Und die habe ich an Carlsen geschickt mit so einem Briefchen dabei. Gucken Sie mal, so muss eine gute Kindergeschichte aussehen. Und die, jetzt kürze ich es ein bisschen ab, die haben mir dann einen Vertrag angeboten. Über ein ganzes Buch von Geschichten.
Und die kamen dann einfach so
raus? Ja. Naja, das Ding ist ja, ich glaube, das ist das Glück, wenn man es nicht unbedingt will. So, ich wollte ja nicht Autor sein. Die haben gefragt, können Sie sich vorstellen, noch so eine Geschichte wie diese witzige erste zu machen, die Sie uns geschickt haben? Ich habe gesagt, ja, klar. Und dann mache ich das. Und dann machst du noch einen und noch einen und dann hast du irgendwann ein Buch. Ich habe das nie reflektiert. Was man dem Buch auch anmerkt, also Dirk und ich, ich liebe dieses Buch und jetzt für die Jubiläumsausgabe letztes Jahr kamen nochmal zwei neue Geschichten dazu.
Anlässlich aber, 25
ja,
Jahre,
ja, Dirk und ich. Aber die kamen zum Beispiel dazu, diese beiden neuen Geschichten, weil ich heute als Erzähler weiß, das Ding hat eine Unwucht, das Buch. Das ist dramaturgisch nicht rund. Da ist keine wirkliche Chronologie, die oben drüber liegt. Die Geschichten sind überhaupt nicht miteinander verzahnt. Das sind eben wirklich nur, was passiert dann, Geschichten. Die witzig sind und super funktionieren und ich liebe die, aber da hat mir immer ein bisschen gefehlt. Und dann habe ich jetzt die Retusche sozusagen gemacht und dem Ganzen den Überbau gegeben, den ich damals gegeben hätte, wenn ich Ahnung gehabt hätte vom Schreiben. Das erarbeitet sich dann eben über die Zeit von alleine, dass du merkst, oh, das ist aber jetzt da weiter hinten unten nicht so dolle gewesen, ach, könntest du doch nochmal.
Die erste Geschichte erzählt wie Dirk und ich, also Dirk und Andreas. Andreas ist 2 Jahre älter, wie es im wirklichen Leben auch ist. Zusammen mit dem viele Jahre jüngeren Baby damals noch, Björn. Ich glaube, im Buch ist es 7 Jahre jünger, in echt sind es sogar noch ein paar 12, mehr. Ja. Unter der Bettdecke versuchen, in den Weltraum zu fliegen. Genau. Und das geht natürlich alles gründlich schief. Und es sind ganz viele solcher Geschichten in diesem Buch. Von einer Party mit Spaghetti anlässlich, die dann furchtbar entgleist am Ende der Versuch, ein Baumhaus zu bauen. Und wenn man das liest, also jetzt als Erwachsener wie ich oder auch als Kind, dann stellt man sich automatisch vor, Mensch, so möchte man eigentlich auch seine Kindheit gehabt haben. Oder wenn man eben noch Kind ist, sowas möchte man auch erleben. Ist das bei Ihnen so gewesen, dass Sie quasi geschöpft haben aus dem, was Sie wirklich erlebt haben? Oder dass es eher dieses war, sowas hätte ich gerne gehabt?
Naja, das ist ein Hybrid. Zugrunde liegt jeder Geschichte schon in der Regel irgendwo, und sei es auch nur weit entfernt, was selbst erlebt ist. Und der Rest ist dann hinzugedachtes Bullabü. Also bei uns war es gar nicht lustig zu Hause. Mein Vater war, also heute würde ich sagen, echt ein Psycho. Ein sehr schlagkräftiger Mensch. Das war nicht schön. Und ich habe aber auch das auch wieder im Rückblick erst lange, lange nach Dirk und ich festgestellt, dass ich mir da im Prinzip so eine Wunschkindheit zusammengeschrieben habe. Das heißt nicht, dass man diese schönen Dinge, auch die in den Geschichten drin sind, dass ich die nicht empfunden habe als Kind. Das ist schon alles authentisch. Aber da lag halt ein sehr, sehr, sehr deutlicher Schatten drüber. Nur, der hat in dem Kinderbuch nichts verloren. Damals habe ich den bewusst draußen gelassen. Also hätte auch gar nicht reingepasst. Ich wollte witzige Geschichten erzählen. Und ich würde heute noch sagen, es gibt immer noch das pädagogisierende Kinderbuch, so wie das, wo ich mich vor 25 Jahren drüber aufgeregt habe. Es gibt immer noch eine Schiene, da wird für mich persönlich, würde ich sagen, die mutet Kindern zu viel zu. Da wäre ich vorsichtiger, bin ich auch selber beim Schreiben. Ich überlege dann schon sehr lange, was meine Figuren, was ich die veranstalten lasse. Ich lasse die in anderen Richtungen frei laufen, so, weil ich da so eine überzogene Korrektheit, auch eine erziehungspolitische, nicht so gut finde. Aber wenn es eben um so wirklich harte Themen geht, wie in dem Fall eben bei uns körperlicher Missbrauch, also dass du ständig zusammengeschlagen wirst oder gar sexueller Missbrauch oder, das tut mir leid, da bin ich ultra konservativ, das hat in einem Kinderbuch nichts zu suchen. Weil das Kind, das das womöglich alleine liest, ist damit alleine. Und das ist womöglich damit, speziell wenn es davon berührt wird, doppelt allein.
Und denn man könnte ihm nicht eine Hilfestellung geben?
Also ich behaupte, also bei mir hat das nie funktioniert. Du gehst immer vom Subjektiven aus. Ich würde nicht sagen, dass nicht ein Kind so ein Buch als Brücke benutzen kann, um zu sagen, jetzt äußere ich mich. Guck mal, ich bin ja gar nicht allein mit meinem Erleben. Das ist ja eine Schiene, die ich auch gerne fahre, Kindern zu zeigen, du bist nicht allein mit dem, was du denkst und fühlst. Aber ich bezweifle, dass der Mut dadurch erwächst. Ich bezweifle, also dieses berühmte, damals dieses Buch, das war so ein Mutmachbuch. Und ich hasse Mutmachbücher, weil ich die hoffnungslos verlogen finde. Ein Kind, das zu einer bestimmten Sache keinen Mut entwickelt, das bekommt ihn ganz bestimmt nicht dadurch, dass es ein Buch über ein anderes Kind liest, das den Mut entwickelt. Stattdessen sitzt das Kind, das den Mut nicht hat, am Schluss doppelt doof da, sagt, na toll, ich bin der kleine mutlose Mops und das im Buch hat es ja wenigstens geschafft, aber ich kann es nicht.
Wie haben Sie dann damals sich quasi Mut gemacht oder sich geschützt?
Gar nicht. Das kannst du ja als Kind gar nicht. Also, naja, ich war viel draußen. Ich war und bin das heute noch so ein Naturmensch. Draußen war es halt nicht so gefährlich wie drin. Das habe ich aber auch nicht reflektiert als Kind und als Jugendlicher. Aber ich bin nach der Schule sofort alles in die Ecke geschmissen und raus und bin dann abends nach Hause gekommen, wenn es dunkel wurde.
Und Schulaufgaben?
Die habe ich dann entweder morgens vor der Schule gemacht oder gar nicht. Das hat alles funktioniert. Das waren die goldenen Zeiten, da ging sowas. Also Schulaufgaben waren überhaupt kein Thema. Das ging nach Lust und Laune. Und der berühmte Schultrick, wenn du guten Lehrer hast und das Fach dir Spaß macht, dann habe ich mit Begeisterung Aufgaben gemacht, denn da fühlte ich ja mein Wissen erweitert und meinen Horizont. Bei den schlechten Lehrern habe ich immer nur gedacht, der will das für sich. Der ist zu dumm und ich muss dem jetzt auch noch die Welt erklären mit meinen Aufgaben. Ich hatte letztens erlebt, das habe ich mit meinem alten Mathelehrer. Wir sind zusammen im Naturschutz tätig bei uns und von dem wollte ich mir was für Rico und Oskar erklären lassen, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Da bin ich in der Schule ausgestiegen. Ich glaube, in der 10 oder 11 war das. Danach habe ich nichts mehr verstanden. Und dann hat er eine Stunde lang von 6, 7 verschiedenen Seiten versucht, mir diese, ich hatte mir was ausgedacht, was ich im Buch verwenden wollte, hat er versucht, ja, das können wir machen, das machst du so und so. Und es hat nicht funktioniert. Und nach einer Stunde habe ich gesagt, weißt du was, Volker, ich war überhaupt nicht zu doof. Du bist zu doof. Du kannst es einfach nicht erklären. Und ich bin jahrelang als Schüler durch die Gegend gerannt und habe gedacht, ich bin der Dumme. Du kannst es einfach nicht. Und er hat sich natürlich aufgeregt auf einer spielerischen Ebene. Aber wir haben uns totgelacht dann darüber und viel dann darüber auch nochmal geredet, dass sowas kann einfach passieren. Der Lehrer gibt sich Mühe und er hat sich auch in der Schule immer Mühe gegeben. Und ich habe da einfach kein Gehirn für. Das ist ja ein Rico drin, wenn er sagt, in meinem Gehirn gibt es für Mathe keine Abteilung. Ja.
Das heißt, das ist Enrico drin. Mhm. Nochmal ganz kurz zurück zu Dirk und ich. Ja. Welche Rolle hat denn dann Dirk, also dieser in diesem Buch ja so unglaublich wichtige Bruder und ich glaube heute ja auch noch ganz wichtige Partner, damals gespielt dann in der Kindheit. Also war das auch so ein unverwüstliches Gespann?
Ja, schon, also eine Weile lang sehr. Das hat sich ein bisschen, das ging kurzzeitig auseinander, als ich studierte und er auch. Da hatten wir aber auch beide unser Coming Out. Also das haben wir vor dem anderen jeweils verborgen. Da war also gar nichts mit eng und so. Danach wuchs das aber sehr schnell und sehr, sehr fest wieder zusammen. Und im Prinzip bezeichne ich uns immer wie als so ein Doppelwesen. Also weil wir haben mal festgestellt, dass viel dessen, was ich zum Beispiel nicht erinnere von unserer Kindheit, weil ich es verdrängt habe, weil es so schrecklich war, das weiß Dirk noch und umgekehrt weiß ich die Sachen, wenn es ihn halt furchtbar zerlegt hat und dann hat er Lücken und dann kann ich die auffüllen und das ergänzt sich so. Das ist nicht schön in eine Zukunft projiziert, wo einer von uns beiden nicht mehr da ist, aber da waren wir schon fest zusammen. Plus, was ich eben noch nicht erwähnt habe, wir hatten und haben eine sehr liebevolle Mutter. Die kam aus dieser Beziehung nicht raus, weil das einfach mit dem Tode bedroht wurde und das wäre auch so gewesen. Und es gab auch nicht so die Hilfe, die Frauen heute haben, das kannst du knicken. Die wäre ausgelacht worden, wenn die zur Polizei gegangen wäre oder so. Aber die hat das eingefangen wieder. Die war einfach liebevoll, die war für uns da. Und ich behaupte, ein Kind, das das nicht hat, also in all den schrecklichen Dingen, die einem Kind widerfahren können, wenn da zwei Pole sind, die beide negativ sind, dann hat dieses Kind fast keine Chance, später auf gesunden Beinen zu stehen. Wenn da nicht einer ist, der ein bisschen was aufhängt. Das muss ja vielleicht noch nicht mal in der Familie einer sein, aber du musst als Kind, also wenn Kinder mir schreiben, die sich bedrängt fühlen durchs Leben, und auf welche Art auch immer, inklusive auch Missbrauchsgeschichten, ich versuche immer, die dazu zu kriegen, dass die irgendjemanden finden, dem sie sich anvertrauen können. Das ist super wichtig. Wenn du das nicht hast, gehst du unter. Und wir hatten das in unserer Mutter, wir hatten das nicht außerhalb. Ich habe mit Erschrecken als erwachsener Mensch festgestellt, dass meine besten Freunde in der Schule, was Freundinnen waren eigentlich, die hatten immense Probleme zu Hause. Ganz, ganz schlimm. Die eine ist, die ist mit 16 hat die angefangen zu trinken. Das habe ich mit Mitte 20 erst begriffen. Die habe ich verloren an Alkohol. Da sind grauenvolle Dinge passiert. Keiner von uns hat darüber geredet. Und wir waren beste Freunde. Keiner hat es vom anderen gewusst. Du verschweigst das als Kind aus Scham.
Diese Mutterfigur findet sich dann ja so eigentlich auch in den Rico-Oscar-Büchern wieder. So. Also das ist dann schon auch eine Art Hommage an die Mutter. Ne?
Weil total, auch in Mitte der Welt. Das ist so eine sehr resolute Frau, die ihr Ding durchzieht und die ist dann schon so, wie meine Mutter noch mehr gewesen wäre, wenn sie eben nicht auch unter diesem entsetzlichen Druck und unter der Brutalität gestanden und gelitten hätte. Aber das ist schon ganz viel meine Mutter, muss man sagen.
Hat sie die Bücher gelesen eigentlich?
Ja, aber wir reden da in der Form nicht drüber. Sie sieht das gar nicht so wie ich. Die möchte auch gar nicht gerne daran erinnert werden. Also die hat irgendwann beschlossen für sich, ich denke da nicht mehr drüber nach, weil das zu schmerzhaft ist. Die hat zweimal den Versuch unternommen, das therapeutisch aufzuarbeiten. Das hat nicht funktioniert. Und das ist jetzt nicht so, dass da ein dunkler Schweigevorhang drüber hängt oder so. Aber wir haben gemerkt, es bringt nichts, wenn wir da versuchen, da irgendwie dran zu rühren. Also lassen wir das einfach.
Sind ja viele erfolgreiche Bücher rausgekommen in den letzten Jahren. Die mit Abstand bekanntesten sind die Rico-Oscar-Bücher. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, 1,6 Millionen Mal, glaube ich, verkauft in rund 30 Sprachen, übersetzt, alle drei auch verfilmt. Natürlich ganz andere Geschichten als die von Dirk und ich, weil es da eben um den tiefer begabten Rico geht und den hochbegabten Oscar, der aber auf seine Art und Weise eben auch eigentlich lebensunfähig ist. Ja. Und insofern ergänzen die sich wunderbar. Trotzdem habe ich mich so gefragt, auch vom ganzen Ton der Geschichten, gehört das auch zusammen, oder?
Auf gewisse Weise schon. Naja, klar, das ist im Prinzip ein Update, wenn man so will. Das, was ich früher gar nicht durchleuchtet habe bei Dirk und ich, logisch, wenn du dann anfängst zu schreiben und du gehst ja immer über das eigene Gefühl ins Schreiben rein, dann bleibst du halt bei diesen beiden Kindern kleben, die Dirk und ich waren. Und wir sind schon so, dass ich zum Beispiel der rationalere Teil bin und Dirk der emotionalere. Was nicht heißt, dass wir nicht auch umgekehrt können, aber die Verteilung
aber
ist schon...
Aber Dirk ist nicht tiefer begabt.
Nee, überhaupt nicht. Nee, das kam über meine Beziehung, die ich damals hatte mit meinem verstorbenen Freund. Das war so ein ADHS-Kind und auch ein ADHS-Erwachsener. Da ist ganz viel von Rico und das hat es auch getriggert.
Also das ist in Rico eingefasst.
Genau, das ist in Rico drin und ich glaube, ohne den hätte ich Rico auch nicht geschrieben oder nicht in der Form. Das war sehr, sehr hilfreich. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, ich bin dieser kleine quietschende Oscar, der immer eine große Klappe hat, wenn es um Wissen geht und so, aber emotional ein Rohrkrepierer ist.
Und gerne Fachertelme aufsetzt.
Das sowieso, genau. Gut, das bin ich nicht, aber Oscar ist so einer, das war so ein Reflex, ist ja nur schon eine Weile her, aber es hat sich überhaupt nicht geändert auf die, ich nenne die Sturzhelmkinder, dass auf einmal so links und rechts von dir aus dem Boden Kinder mit Sturzhelmen schossen und denkst so, was ist denn jetzt passiert? Haben die Versicherungen sich irgendwie geändert oder so? Nein, das sind eben besorgte Eltern, die ihren Kindern eine Sturzhelmkindheit verpassen, was ich nicht für so klug halte. Das sage ich aber immer, wohlgemerkt, als nicht erziehender Mensch. Ich habe keine eigenen Kinder, ich habe nur Nichten und weiß, wie schwer das ist, die nicht alleine ums Haus oder im Gartenteich rennen zu lassen. Ich lasse es aber trotzdem zu, weil ich denke, wenn eins reinfällt, das ist dieses berühmte, wer nicht fällt, lernt nicht aufzustehen. Ich finde, Kindern wird zu viel weggenommen durch die Sturzhelme. Ja, und Oscar ist so eins.
Mehr dazu dann gleich noch, aber wir wollen jetzt auch eine Musik hören, die Sie mitgebracht haben. Und weiß ich gar nicht, ob es da eine Verbindung auch gibt zu dieser Geschichte?
Ja, auf gewisse Weise. Und die ist eine traurige. Erst ist es eine schöne und dann eine traurige. Also dieses Lied, was jetzt kommt, das habe ich als 14-, 15-Jähriger das erste Mal gehört. Und da war das neu. Sie hören es ja eh gleich. Das ist Wuthering Heights von Kate Bush. Und die hatte damals einen Sensationserfolg in England damit. Die war sehr jung, ich glaube 18, als sie das gesungen hat, oder sogar 16. Und ich habe es dann irgendwo aus dem Radio aufgenommen, aber nur so ein Schnipsel, weil ich es so grässlich fand, nachdem ich wochenlang, über die Bravo wusste ich, das ist seit Wochen auf Platz 1, aber ich hatte es nie gehört. Und dann habe ich einen Fitzel aufgenommen und fand es so grauenvoll, dass ich das wieder ausgemacht habe, die Aufnahme. Aber diesen Fitzel habe ich dann beim Musikabspielen ständig gehört, eine Minute ungefähr. Und habe mich dann über die Zeit in das Lied verknallt, wo ich dachte, boah, eigentlich ist das total cool. Das war dir vorher noch nicht eingängig genug, aber es ist richtig super. Und dann trat Kate Bush bei Alfred Biolek auf in Bios Bahnhof, was eine absolut großartige Sendung war. Und ab dem Moment war es um mich geschehen. Dann habe ich mir das Album gekauft, habe mir dann zu Wuthering Heights, das ja auf dem Roman von Emily Bronte beruht, den Roman gekauft, habe darüber angefangen, englische Literatur zu lesen, also von der Bronte dann nachher, das ging dann bis zu Jane Austen, und habe dann englische Literatur studiert und nachher selber Bücher geschrieben. Also sprich, das ist ganz dicht, behaupte ich immer, mit mir verknüpft sozusagen. Und der traurige Teil ist, dass in der Nacht, als mein Lebensgefährte starb, bin ich dann spät nachts mit dem Taxi nach Hause gefahren, als alle schrecklichen Dinge da vorbei waren. Und da lief dieses Lied im Radio, als ich einstieg. Und da habe ich natürlich, ich meine, ich habe sowieso geheult, aber da war es dann völlig um. Ich dachte, wie kann denn sowas passieren, dass das Leben dir erst so ein Geschenk macht vor 40 Jahren oder vor 35? Und jetzt nimmst du das irgendwie wieder weg, denn ich kann oder konnte dann eine ganze Weile lang das Lied nicht mehr hören. So, das hat sich geändert, ich bin wieder voll dabei. Aber das war schon ein Ding, also das war heftig vom Schicksal.
Wuthering Heights mit Kate Bush. Wuthering Heights mit Kate Bush im Talk auf NDR Info. Ein ganz besonderer Titel für den Kinder- und Jugendbuchautor Andreas Steinhöfel, der hier heute zu Gast ist und in diesem Jahr den James-Krüß-Preis erhält. Sie haben das ja gerade schon sehr schön geschildert, Andreas Steinhöfel, was dieser Titel Ihnen bedeutet. Gibt es denn dann heute auch noch besondere Situationen, wo Sie den auch gezielt hören?
Nee. Das, ich habe so auf dem PC so ein paar gemixte Ordner. Da ist er dann mit drin und dann läuft er, wenn er läuft. Aber gezielt nicht. Ich höre gar nicht mehr gezielt Musik. Ich habe fast alle Lautstärkequellen aus meinem Leben verbannt. Ich habe auch seit 7 Jahren keinen Fernseher mehr, weil mir das nur noch auf die Nerven gegangen ist, dieses ewige Gesappel. Nö, ich lebe so mein ruhiges Landleben. Und wenn Musik, dann schmeiße ich die mal im Hintergrund an, wenn ich Hausarbeit mache oder so. Aber gezielt hören mache ich ganz selten. Ich hoffe mal, weil ich jetzt ein ein Sabbatjahr einlegen möchte, weil ich mal ganz dringend runterkommen muss, da freue ich mich schon drauf, dann auch mal wieder Klassik in Ruhe zu hören und so. Das habe ich früher viel gemacht. Ich bin einfach zu genervt von vielen Dingen und dann ist dann eben ein Geräusch obendrauf. In dem Fall ist Musik dann nur Geräusch, ist mir dann zu viel. Außerdem sind wir Künstler ja solche Mimosen. Das ist dann.
Sie haben ja fast 20 Jahre in Berlin gewohnt, wohnen jetzt wieder ja in Ihrem Geburtsort in Hessen,
genau,
mitten in der Natur. Sie sind umgezogen dann nach dem Tod Ihres Freundes, um da auch irgendwie Abstand zu bekommen. Trotzdem ist es ja so, dass literarisch Ihr Leben weiterhin ganz eng mit Berlin verknüpft ist. Ja. Allein schon dadurch, dass die Rico Oskar Bücher natürlich weiter in Kreuzberg spielen.
Ja.
Und es wird im September auch noch ein neues Rico Oskar Buch geben. Also ist jetzt nicht direkt ein vierter Band. Also die Trilogie an sich ist abgeschlossen. Es wird so eine Art Weihnachtsbuch geben. Ist das dann auch schwer, immer wieder in einen Ort zurückzukehren, in dem man eigentlich nicht mehr wohnt, dann auch noch auf diese Art und Weise immer wieder mit einer Figur sich ganz eng zu verbinden, die ja auch so viele Elemente hat von einem Menschen, der nicht mehr da ist?
Also auf einer Schiene schon. Das ist dann schon so, dass ich natürlich viel über meinen Freund nachdenke. Ja, wäre der jetzt so drauf gewesen oder so. Aber auf der größeren, auf der voluminöseren Schiene, da ist es schon so, dass diese ganze Art zu schreiben zum Beispiel sehr mir entspricht. Der Humor ist sehr, sehr mein Humor. Und das ist für mich dann im Vordergrund, dass ich sehr, sehr gut mit diesen Figuren klarkomme. Ansonsten wäre das Trauerarbeit, das ist es nicht. Also überhaupt nicht. Und Berlin selber, da bin ich eh nur die Liebe wegen hin vor langer Zeit. Das war mir eh immer zu groß und zu unüberschaubar. Also wenn Rico die Grenzen Berlins auslotet im zweiten Band und so, oh, das ist das Ende der Welt, weil dann so ein Schild steht mit einem Strich durch Berlin. Das war schon auch wieder Andreas. Also ich habe wirklich mich schwer getan mit der Uferlosigkeit dieser großen Stadt und merkte halt, da habe ich damals schon gewusst, ich bin echt ein Landei. Also ich brauche es klein und überschaubar, dann fühle ich mich einfach geborgener. Großstadt war für mich immer mit Unsicherheit verbunden. Also ich habe mich nicht bedroht gefühlt oder so, aber ich habe mich auch nicht geschützt gefühlt. Und Landleben ist, obwohl ich da wirklich am Waldrand lebe, also wenn da mal einer was will, dann brennt die Hütte, das merkt überhaupt keiner. Aber da fühle ich mich trotzdem sicherer und geschützter als in der Großstadt.
In den Rico Oskar Büchern spielt ja auch die Gemeinschaft eine ganz wichtige Rolle. Also nicht nur die Freundschaft zwischen den beiden Jungs, sondern eben auch die Gemeinschaft in der Diefenbachstraße 93 in Kreuzberg, wo das Ganze eben spielt, in diesem Mietshaus, wo dann Frau Darling wohnt, Fleischerei-Fachverkäuferin, die immer so wunderbare Müffelchen, also kleine Schnittchen macht. Und dann eine Familie mit zwei Zwillingspaaren und ein mürrischer Hausmeister und so weiter. Das haben Sie dann aber ja alles gar nicht auf dem Land, so, oder?
Nein, aber das sind ja alles in der Regel archetypische Figuren. Also die hast du dann eben nicht in so einem Haus auf dem Land, aber in Person gibt es sie immer wieder. Da habe ich auch noch nie Probleme gehabt, mir sowas auszudenken oder so. Das sind schon Figuren, die liegen auf der Straße. Gut, speziell bei Rico Oskar, im neuen Band kommen halt viele Kinderfiguren neu dazu, weil die beiden dann eben nur so eine kleine Gang nachher haben und Freunde finden. Aber die Erwachsenenfiguren bleiben ja alle gleich. Und sollen die auch. Das ist schon was, eine Frau Darling bekommt zum Beispiel schon dann irgendwann einen Herzensmenschen an ihre Seite gestellt, weil sie unter Einsamkeit gelitten hat. Aber erwachsene Figuren kannst du nicht mehr entwickeln. Also das ist leider so. Wir entwickeln uns nicht mehr allzu sehr weiter, auch wenn in der Brigitte im Psychotest was anderes steht. Das ist so nicht.
Wir ist das nicht eine sehr betrübliche Erkenntnis?
Nö. Man kann ja dann gucken, wo bin ich gut und wo bin ich schlecht und dann konzentriere ich mich auf die guten Sachen und die schlechten lasse ich halt besser. Oder gönnen Sie mir nur an, was weiß ich, was für schrägen Tagen. Nee, und nein, ich sage ja auch nicht, womöglich gibt es Leute, die können sich ganz toll noch ändern mit 50 oder so, aber ich befürchte mal, das sind nicht die meisten. Und logisch gibt es viele, die gucken sich um, das ist ja auch die Altersecke, wo du das tun sagst, oh, der Zug ist jetzt aber wirklich abgefahren, ich sehe noch nicht mal mehr die Rücklichter, aber das ist dann eben so. Dann hast du halt vorher, wenn du zu blöd warst, die Weichen anders zu stellen, musst du eben jetzt mit klarkommen. Also älter werden hat auch schon was mit Konsequenz zu tun. Zu sehen, okay, das hast du jetzt davon. Platt gesagt.
Sie sind Jahrgang 1962, insofern in dieser eben beschriebenen Altersklasse unterwegs. Ist das dann auch ein Grund, warum Sie so gerne für Kinder und Jugendliche schreiben?
Nee. Da ist der Haupt, auf gewisse Weise schon, weil die noch ein großes Entwicklungspotenzial haben. Aber ich schreibe gerne für die, weil eben Kinder so unverstellt sind. Ich lasse denen auch ganz viel durchgehen. Die haben die Codes noch nicht gelernt, nach denen wir funktionieren. Und das Kind weiß noch nicht immer unbedingt, wann es die Klappe zu halten hat. Was es ja nur von Erwachsenen aufgedrückt bekommt. Und ich mag das sehr, zu merken, wie Kinder die Welt sehen, weil sich dadurch viel entkompliziert. Also ganz, ganz oft ist der kindliche Blick einer, wo du sagst, ja, das Kind hat ja recht. Wenn er sagt, ja, warum habt ihr euch denn nicht wieder lieb? Und das ist ja, eigentlich ist es ganz einfach. Wenn du versuchst, dem Kind das zu erklären, merkst du, dass es dann doch wieder kompliziert ist. Aber prinzipiell haben Kinder recht. Und ich glaube, wenn man mehr auf das Kind in sich hört, ich hasse eigentlich solche Begriffe, dann werden schon viele Sachen würden einfacher werden. Und ich sage, jetzt komm, jetzt sei doch nicht so bockig, sei doch nicht so bescheuert, sei doch mal freundlicher, das geht ja alles. Da muss man eben mal auf das Kind hören und sagt so, warum bist du heute wieder so muffig? Und das finde ich cool an Kindern, dass sie das eben machen. Ich habe eine Nichte, die ist 8, die steht bei mir vor der Tür und sagt so, nö, ich gehe wieder nach Hause, wie du schon wieder aussiehst. Und das bezieht sich nicht auf das optische Aussehen, sondern die merkt, ich habe dann miese Laune oder so.
Aha, und, ja, und schafft sich dann manchmal auch, die zu verbessern?
Ja, auf jeden Fall. Ja klar, in dem Moment fange ich ja schon wieder an zu lachen. Das weiß die auch. Aber das Coole ist, die geht dann auch, wenn sie keinen Bock hat. Und das ist, was das machen Erwachsene nicht. Du gehst dann so, na gut, ach, wir reden mal drüber oder vielleicht auch nicht. Irgendwie komme ich durch die nächste Stunde dann schon durch. Und Kinder machen das überhaupt nicht mit. Die müssen es dann eben mitmachen. In Schule zum Beispiel, was eine echt schwierige Institution ist. Und da ist nicht jedes Kind für geboren. Und da finden auch, glaube ich, die meisten Verschiebungen und Prägungen statt und dann kriegen sie ihre Stempel aufgedrückt und je nachdem, was die Eltern dann wollen, kriegen sie da noch andere Stempel drauf.
Aber antiautoritäre Erziehung würden Sie jetzt trotzdem auch nicht?
Nein, auf keinen Fall. Also jetzt im neuen RICO ist das ja drin, die Eltern, die es dann wirklich hoffnungslos übertreiben und den Kindern sogar den Dreck, den die machen, hinterher räumen, wo der eine Junge sagt, ja, die wollen gute Freunde von ihren Kindern sein, aber dafür sind die viel zu alt. Also diese wie ich finde, Unsitte, dass erwachsene Menschen denken, sie könnten Freunde ihrer eigenen Kinder werden. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vor allem fürs Kind nicht. Das Kind, also das ist das, was ich jetzt über 25 Jahre erlebe bei Lesungen oder so. Kinder testen ständig ihre Grenzen aus. Und die brauchen jemanden, der sagt, du, bis hier und nicht weiter. Denn die Grenze, das glaube ich, das Missverständnis für mich jetzt in antiautoritärer Erziehung, die Grenze, die wir als das Kind behindert sehen, empfindet das Kind als Schutz. Denn das weiß, dass wenn ich mich hier gegen diese Grenze kuschel, dann wird es warm und gemütlich und dann kann ich in einem geschützten Raum erstmal leben. Das heißt ja nicht, dass es die Grenzen später nicht erweitern soll oder darf. Aber eine grenzenlose Kindheit ist eine Katastrophe, finde ich.
Trotzdem kann man ja, finde ich, zumindest in unserer Gesellschaft eine Tendenz beobachten, nicht nur jetzt in puncto Erziehung, sondern auch wenn die Kinder dann älter werden, dass viele sagen, meine Mutter ist meine beste Freundin oder eben mein Vater mein bester Freund.
Ja, aber die Mutter ruft dich dann auch dreimal am Tag über WhatsApp in Australien an. Das heißt, die digitale Nabelschnur geht um einen halben Globus, weil die sonst durchdrehen, weil sie nicht wissen, ob du jetzt noch lebst, weil du dich ja 2 Stunden nicht gemeldet hast. Das ist der Preis, den die Leute dafür zahlen. Oder habe ich erlebt auf Freundesebene, da wird dann eine Studentin mal, die auf Hawaii bei einer Exkursion sich einen Fuß aufschneidet und nicht schlimm, also kleine Schnittwunde, da fliegt der Papa dann mal nach Hawaii und holt die ab, wo früher ein Pflaster gereicht hätte. Und das ist der Nachteil, also wenn die Kinder eben als Freunde betrachtet werden oder als nicht mündig, also da ist ja auch eine unglaubliche Beformung dieser Kinder bei, wenn ich mich weigere, mein Kind erwachsen werden zu lassen. Erwachsen werden heißt, da tut's weh unterwegs. Ich verstehe, wenn Menschen versuchen, das einem Kind zu ersparen. Logisch, das würde ich auch tun. Aber ich halte es nicht immer für klug, das dem zu ersparen. Denn, wie gesagt, wenn es kein Gefühl für das Außen bekommt, für da, wo es wehtut, irgendeiner wird ihm diese Grenzen irgendwann stecken. Und irgendwann sind die Eltern naturgegeben nicht mehr da. Und als 55-jähriges Riesenbaby in die Menschheit entlassen zu werden, hätte ich keinen Bock drauf. Irgendwo holt es die Kinder ein und deswegen tut man denen keinen Gefallen. Das heißt ja nicht, dass ein Kind, dass das zu irgendwas gezwungen wird oder um Gottes Willen irgendwie Dresche bekommt, das überhaupt nicht. Ich meine nur, dass es einfach Sachen gibt. Also wenn ich bei Lesungen merke, da ist so ein Kind, das mir permanent auf den Sack geht, weil das einen Suppenkasper macht, dann schmeiße ich das raus. Da bin ich schon selber für aus Schulen rausgeworfen worden, weil ich so hart zu dem Kind war. Ich gesagt habe, ja, Entschuldigung, das macht vor 200 Leuten den Kasper. Sie wollen also lieber, dass für 200 Leute eine ganze Veranstaltung zusammenbricht, als dass dieses eine Kind entfernt wird. Ja, das ist dann eben Schulpolitik. Und es tut mir leid, auch wenn das jetzt sehr, sehr konservativ vielleicht, ich bin für sowas überhaupt nicht zu haben. Ich würde dem Kind immer sagen, du weißt du was, du kannst draußen kaspern, das ist ja alles okay, du kannst ja machen, was du willst. Aber nicht hier mir die Veranstaltung versauen. Und das Kind will eigentlich nur genau das hören. Ich hatte tolle Gespräche mit Kindern, vor allem mit Jugendlichen auch, nach den Lesungen. Da kamen sie und sagen, ey Alter, wie cool bist du denn, dass du gesagt hast, Arschloch. zum Kind. Und dann drehen die durch. Das ist das erste Mal, dass die eine Grenze gesetzt kriegen. Manchmal, so oft kommt das nicht vor. Und letztlich finden die das dann ganz gut. Ich sage nicht, dass das ein Patentrezept ist oder dass die Wortwahl eine kluge ist oder so. Aber ich habe auch keinen Bock, das gilt für Kinder wie für Erwachsene, mir auf der Nase rumtanzen zu lassen von Leuten. Da sage ich dann irgendwann so, jetzt ist mal gut. Und das muss jeder verstehen. Das hat was mit einer gesunden Selbstabgrenzung zu tun. Denn sonst würde ich ja, meine Psyche würde ja überrannt von Menschen, die, die meinen, sie könnten auf mir rumtoben. Das machst du ja als Erwachsener auch nicht. Und du musst Kindern das beibringen. Die müssen sich doch irgendwann abgrenzen lernen.
Da höre ich jetzt doch den Lehrer, der sie nicht geworden sind.
Ja, Gott sei Dank, wa? Aber Lehrer bin ich nicht geworden, weil das habe ich ja bis nach der Halbzeit durchgezogen, bis nach dem langen Schulpraktikum, dieses Studium, weil ich in diesem Praktikum gemerkt habe, dass ich zwar fachlich das kann, das ist auch kein Problem, aber ich fühlte mich der Sache menschlich nicht gewachsen. Das war so, was mache ich denn, wenn so ein Kind kommt und was von mir will, was über die Wissensvermittlung hinausgeht? Heute sehe ich das anders, aber damals habe ich da einen Höllenrespekt vorgekriegt und dachte, nee, ich will das nicht. Ich möchte nicht so eine Lehrermaschine sein, der immer nur steht und sagt so, ja, da musst du dich jetzt an den Schulpsychologen wenden. Ich wollte nicht menschlich versagen, sozusagen, und deswegen habe ich es gelassen.
Sie erreichen ja letztendlich ganz viel auch über Humor. Mhm. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass bei Ihrer allerersten Lesung überhaupt aus Dirk und ich ein 8-jähriger Junge auf einer Bank vor Lachen
fällt. Der ist rückwärts von der Bank runter. Ja, ja. Und das hat mich gerettet für immer. Also ich bin ja auch kein geborener Vorleser gewesen oder sowas wie hier ein Gespräch vor einem Mikro. Ich wäre ja im Boden versunken. Das lernst du halt über eine Weile. Aber dieses Kind, was von der Bank fiel, das hat es mir extrem leicht gemacht, weil ich gemerkt habe, du musst keine Angst haben. Du bist der, der hier sitzt und die Regie hat gerade. Die gucken nicht alle an, die sind alle wohlwollend, diese Menschen. Die gehen nicht zu einer Lesung und denken, jetzt wollen wir mal gucken, wie doof der ist. Sondern die kommen, weil die gucken wollen, wie gut du bist und wie viel Spaß sie haben. Und das trägt mich seit 25 Jahren. Das war toll.
Und war dieser Humor immer schon so da? Der ist auch einfach drin, oder?
Ja, da habe ich neulich nochmal, hier, als ich jetzt am Neuen Rico am Werken war, nochmal viel drüber nachgedacht, wo ich dachte, wo kommt es denn eigentlich her? Kannst du dich an Szenen erinnern? Aber ich weiß nur, dass ich bei bestimmten Sachen, die ich heute noch mag, viel gelacht habe. Also bei dem kleinen Nick und bei der grünen Wolke von A.S. Neal. Das war genau mein Humor. Und das ist ein brachialer Humor in der grünen Wolke. Da geht es ja ordentlich zur Sache. Das hat mir gefallen. Und später war es dann Loriot. Aber gut, den haben ja Millionen geteilt, Gott sei Dank, diesen Humor. Ich liege da heute noch am Boden, wenn ich das sehe. Und letztlich, Humor hat ja immer, gut, dann wird es dann freudianisch, das ist ja immer auch eine Abwehrhaltung. Also du lachst ja nur dann, wenn dir eigentlich was unangenehm ist. Und als regelkonformer Mensch, der ich bin, freue ich mich natürlich, wenn Regeln gebrochen werden, über das Chaos, das dann entsteht. Das ist, glaube ich, schon sehr kindlich letztlich, dieser Humor. Aber Menschen, das darf man nicht vergessen, Menschen lachen, weil ihnen eigentlich Dinge unangenehm sind.
Der dann vielleicht aber auch ja seine Wurzeln hat in der nicht ganz einfachen Kindheit.
Ganz bestimmt, ja, ja, klar, klar. Das Lachen darüber, dass guck mal, wenn da jetzt das und das und das passieren würde, dann gäbe es auch keine Schläge mehr. Also das Prinzip ist da relativ einfach. Das war schon so. Dennoch weiß ich nicht, wo das dann letztlich raus erwachsen ist. Das ist was, das ist da. Ich muss auch nicht lange überlegen, ob mir ein Witz irgendwo einfällt. Der kommt dann eben von alleine und mit viel Glück ist es ein guter. Und wenn es kein guter ist, dann fliegt er eben wieder raus. Ich hatte jetzt beim Rico das erste Mal, weil ich so ein bisschen überarbeitet war von anderen Sachen, tatsächlich, dass ich dann so eine Passage zu Ende und dann habe ich hinten Klammer auf, Gag, Klammer zu, geschrieben. Weil mir dann mal nichts einfiel, weil ich einfach zu alle war, aber ich wusste, da muss jetzt was hin.
Achso, der wurde dann später noch nachgereicht.
Den habe ich selber nachgeliefert, ja. Da dachte ich erst, oh Alter, jetzt ist es passiert, jetzt kannst du bald in die Klapse. Aber das wird jetzt besser, wo das Leben wieder etwas ruhiger wird. Aber das und da kam das her, diese Frage nach dem Humor. Ich weiß, dass der da hingehört und ich weiß, warum ich den brauche, aus dramaturgischen Gründen. Aber warum ich jetzt auf diese Art von Humor speziell abfahre, ich habe keine Ahnung.
Warum haben Sie überhaupt jetzt noch ein Rico-Oscar-Buch geschrieben? Also es hieß ja immer 3 Bücher, Trilogie, abgeschlossen. Ja. Dieses ist jetzt auch nicht wirklich ein 4. Band, Rico-Oscar und das vom Himmel hoch. Erscheint, wie gesagt, im September auch dann wieder gleichzeitig das Hörbuch von Ihnen selbst eingelesen. Warum jetzt noch einmal Schnee und Weihnachten?
Also das war schon faktisch so, dass das für mich abgeschlossen war, die ganze Kiste. Das heißt aber, erstmal nicht, dass sich die Figuren in Ruhe lassen. Das sind gute Figuren und ganz, ganz oft fielen mir dann Sachen ein. Also da ist zum Beispiel ein Gag in Rico drin, der ist mir vor 6 Jahren in Afrika eingefallen. In Addis Abeba auf einer gigantischen Kreuzung, wo ein absolutes Chaos herrschte, aber es hat halt funktioniert. Und ganz in der Mitte zentral, also wie die Narbe an einem Rad, stand so ein Verkehrspolizist und ich dachte, was macht der denn? Der bringt ja die ganze Unordnung durcheinander. Das ist ein Rico-Spruch. Den habe ich jetzt eingebaut, 6 Jahre später. Aber damals wusste ich schon, das ist ein Rico-Spruch. Also heißt, es kam immer mal wieder was dazu, wo ich dachte, Mann, das kannst du eigentlich nur verwursten mit diesen beiden Jungs. Und dann begab es sich, dass meine Lektorin verlagsintern raus ist aus der Lektorin- und Programmchefin-Schiene und hat einen eigenen kleinen Imprint-Verlag gegründet bei Carlsen, Königskinder. Sehr schöner Verlag, sehr schönes Programm. Und da du nicht eine Lektorin, eine gute einfach gehen lässt, habe ich gesagt, ich komme mit. Und dann hat die Chefin von Carlsen, Frau Herre, die auch super ist, die ist aber auch überhaupt nicht doof, sagt so, ach du, findest du nicht, dass du uns den Abschied versüßen könntest, wenn du schon jetzt zu Königskinder gehst, mit noch einem Rico-Band? Klammer auf, also schreib das Ding oder ich lasse dich nicht gehen. Die hätte mich trotzdem gehen lassen. Aber das war auf einer witzigen Ebene schon. Ich habe gemerkt, ihr passt das nicht wirklich. Und das sind ja auch so Sachen. Also ich war immer bei Carlsen und bin es ja auch noch. Und dann habe ich gesagt, gut, in Gottes Namen, ich mache mir mal Gedanken drüber. Aber wenn, wird es was in sich abgeschlossen, so eine Weihnachtsgeschichte. So. Und dann kam dazu, dass ich über meine eigene Filmproduktionsfirma für die Sendung mit der Maus Rico Oscar entwickelt habe als Animationsreihe. Und
das heißt, da sind wir eigentlich, Entschuldigung, auch wieder beim Anfang, wo Sie gesagt haben, Sie wollten eigentlich Filme machen.
Ja, ja, klar. Jetzt mache ich das. Aber nicht als Regisseur, nur als Produzent und als Autor. Aber da habe ich dann 6 neue Kinderfiguren entwickelt, weil wir was machen wollten mit ausschließlich aus Kindersicht. Ähnlich wie die Peanuts, wo Erwachsene auch nur bis Oberschenkel sichtbar sind, weil die einfach nur stören. Und jetzt habe ich im Buch dann, weil der WDR, das war denen zu enge mit, ja, nee, wir wollen nicht erzählen, wie die sich alle finden. Wir gehen einfach rein in Medias Res, die kennen sich alle schon. Aber im Buch ist jetzt die Kennenlerngeschichte drin. Also innerhalb dieser Wintergeschichte mehrere Rückblenden in den Sommer. Und das auch wieder mit so einem winzig kleinen Krimi-Plot, aber wirklich nur klein. Und das hat totalen Spaß gemacht. Ich mag auch solche Formexperimente. Das ist schon was. Rico mit Rückblenden, das ist dann für mich auch neu. Also dann wird es auch wieder herausfordernd und es eröffnet natürlich den Weg, falls ich mal unter die Räuber falle und verarme, dann kann ich immer noch sagen, ja, jetzt mache ich noch 3 Bücher mit der Gang, weil das auch wieder völlig verschepperte Figuren sind, die einfach super funktionieren, behaupte ich mal.
Muss man sich eigentlich als Kinder- und Jugendbuchautor dann heute einfach anders aufstellen, um das Publikum auch zu erreichen? Also die Bücher sind natürlich populär gewesen, wie gesagt, hohe Verkaufszahlen, aber so richtig los ging es dann, als die Filme auch ins Kino kamen. Jetzt dann eben auch noch eine Zeichentrickserie im WDR. Kommt man sonst auch gar nicht mehr so ran an die potenziellen Leser?
Doch, ich denke schon. Also das, was jetzt ist ja so eine Ausnahmeerscheinung und dessen bin ich mir auch sehr bewusst. Also Rico hat auch vorher ein großes Publikum gefunden, ein sehr großes. Und ich behaupte mal, dass wenn du eine Story machst, die den Zeitgeist trifft, aber den Kinderzeitgeist, nicht den Erwachsenen. Das Problem ist halt die Vermittlung Erwachsene, die das Kinderbuch kaufen. Aber dann kommst du auch an Kinder ran. Wenn du keine archetypischen Geschichten erzählst, sowas wie Star Wars oder so, wo jeder Tiefenpsychologe vor Freude im Dreieck springt über die Motive, die da alle drin sind, dann geht das nicht. Also der Versuch, Kindern heute nachzuschreiben, und dann da die neuesten Modewörter reinzupacken oder die neuesten Trendklamotten. Oder das passt gerade mal bei kleinen vorpubertären Mädchen, die dann eben Bücher mit Flimmer und Glitzer vorne drauf kaufen, weil sie halt gerade in ihrer Glitzer- und Flimmerphase sind. Aber das sind keine guten Bücher und die sind auch nachher vergessen. Also meine Nichte, die liest Sachen, die weiß nachher gar nicht mal, was da drin stand. Die fand das in dem Moment toll, ein Pferd und eine Fee oder irgend so ein Blödsinn und dann ist gut. Aber Bleibendes schaffst du, wenn du auf alte, inhaltliche, auf Tradiertes zurückgreifst und das ein bisschen umformst. Und das ist eben zeitunabhängig. Da geht es nur darum, die alten Figuren neu einzukleiden sozusagen. Also Rico ist zum Beispiel auch, das ist Simplicissimus, das ist der reine Tor, also vor allem im ersten Band, der durch die Welt stapft und ständig auf Wahrheiten stößt, die Erwachsene längst vergraben haben. Oder Oskar ist natürlich, der heißt Oskar nach Oskar Mazarat aus der Blechtrommel. Auch ein Erwachsener, der aber Kind geblieben ist.
Trotzdem gibt es ja doch einige Kinderbuchautoren, die jetzt auch den Weg so in andere Medien suchen, logischerweise, weil ja auch die ganze Verlagslandschaft sich verändert. Ja. Cornelia Funke zum Beispiel hat einen eigenen Verlag gegründet. Es gibt dann zu ihren Büchern immer gleich auch Apps und Bewegtbild und so weiter. Braucht man sowas?
Das weiß ich nicht. Das ist dann letztlich freie Welt. Also ich brauche es überhaupt nicht. Ich bin kein Mensch, der seinen Lieblingsautoren auf Webseiten nachsteigt oder guckt, was die gerade machen. Ich sehe das irgendwann im Buchhandel liegen und dann kaufe ich es mir. Aber eben andere Leute finden das ganz, ganz toll. Und wenn das ein Zusatzangebot ist, finde ich das okay. Aber ich glaube, dass selbst das tollste Zusatzangebot kein schlechtes Buch retten kann. Da kannst du machen, was du willst. Wenn das nicht von sich aus funktioniert als Geschichte, als der Kern nicht stimmt, dann kannst du das weder im Film noch als Musik noch als Gemälde oder sonst wie unter die Leute bringen, weil immer jemand merkt, ja, es passt nicht ganz. Ab dem Moment, wo es funktioniert, kannst du alles draus machen. Da kannst du Flaschendeckelchen draus machen und Sammelbildchen und Gott weiß was. Da rennt die ganze Menschheit hinterher. Also denk mal an den Bella Edward-Wahn, als die Bissbücher draußen waren. Oder Potter, also was so das letzte Massenphänomen war, das entwickelt sich auch irgendwann eine Eigendynamik. Dann will jeder Teil des Hypes sein und macht dann eben automatisch alles mit. Aber Potter ist auch so ein absolut klassisches Bild davon, wie du mit ganz, ganz archetypischen Erzählmustern umgehst. Also auch Kinder, die, um auch mal auf die Studiozeile zu kommen, weil ich das gemocht habe bei Potter, Kinder, die in einer absolut regelbestimmten Welt leben. Also diese ganze Schule Hogwarts ist sowas von durchregelt. Und dann brechen die aus diesen Regeln, beschwören damit natürlich das Schwarze vom Himmel auf sich herunter und müssen dann mit kindlichen Mitteln versuchen, erwachsene Probleme zu lösen. Geniale Kombi. Aber das hast du im Prinzip schon bei Homer.
Liest der Autor Andreas Steinhüffel denn viele andere Autoren? Also ich, jetzt ja, aus dem Segment Kinder-Jugendbuch?
Nee, gar nicht. Ich habe das, und zwar nicht, weil ich das nicht mag oder so. Ich habe ganz lange für die Zeit, habe ich 3 Jahre in der Jury vom Lux gesessen. Da stapelten
den
sich
Sie
dann,
auch mal bekommen haben.
Genau, und dann stapelten sich überall die Bücher. Und das war eine tolle Zeit, weil ich mir auch mal so wenigstens über 3 Jahre so einen Blick über das verschaffen konnte, was gerade angesagt war oder was eben gemacht wurde. Aber ganz ehrlich, danach stand es mir sowas von da oben. Und ich dachte, ich wollte nie nur Kinder-Jugendbücher lesen. Das passiert super selten. Ich bin Klassik-Fan und ich arbeite mich an den Russen ab, bis ich mir endlich den Namen behalten kann. Und da gibt es noch einiges zu tun, was noch gar nicht gelesen ist. Und da fallen Kinderbücher. Klassische Kinderbücher lese ich dann. Wenn ich eins empfehlen darf, mein Lieblingskinderbuch ever ist von Frances Hodgson Burnett, Der geheime Garten. Das ist zum Beispiel eins für nach wie vor der besten Kinderbücher der Welt, finde ich. Könnte man jetzt lange drüber reden, ich lasse es. Das ist die Frau, die auch den kleinen Lord geschrieben hat. Aber wenn diese Schmonzette jedes Jahr fröhliche Urstände feiert im Weihnachtsfernsehen, ist der geheime Garten völlig abgesoffen und es ist das 1000-mal bessere Buch, glauben Sie es mir.
Das wird in Hamburg auch im Theater aufgeführt, ja, großartig, werden, übrigens in der nächsten Spielzeit. Was passiert denn dann jetzt im Sabbatjahr?
Im Sabbatjahr lehnt der Autor sich zurück, schaut über seine Felder und Gartenteiche und ich weiß es noch nicht. Ich muss mal wirklich ein bisschen runter, auch gesundheitlich, mal mich um meine überzähligen Kilos kümmern und all solche Dinge. Ich möchte endlich mal wieder tagsüber ein Buch lesen und nicht abends im Bett 5 Seiten, bevor ich dann einschlafe und am nächsten Tag 3 Seiten davon nochmal lesen muss, damit ich weiß, was war. Oder auch mal wieder in Ruhe Musik hören, einfach viel mehr Zeit haben für meine Familie und meine Freunde. Das ist immer ganz, also ich probiere das seit dem Tod meines Freundes, passe ich extrem auf, dass die mir wichtigen Menschen mich auch kriegen. Wenn die mich rufen, dann bin ich auch da. Aber das kann man natürlich noch optimieren und mal längere Zeit mit denen verbringen oder so. Und mehr mache ich nicht. Ich raste nicht durch die Weltgeschichte. Nein, nein.
Ein Jahr lang nicht schreiben?
Nö. Ich wollte ja nie Autor werden. Ich bin echt keiner von denen, die morgens aufstehen und denken so, oh, I feel a song coming up. Ich will überhaupt nicht schreiben. Ich mache das, weil es mein Beruf ist und weil ich weiß oder weil mir versichert wurde von vielen Seiten, ich kann das.
Aber das keinen Spaß?
Nö. Ich finde es total, das klingt jetzt doof, aber ich finde Schreiben total anstrengend. Das macht Spaß in dem Moment, wo du, sagen wir mal, innerhalb dieser Anstrengung merkst, da entsteht was Schönes. Das ist schon toll. Aber das ist das natürlich auch als Tischler, wenn der Tisch dann irgendwann fertig wird oder der Schrank oder so. Aber vorher zerklopfst du dir die Finger an dem Ding und fluchst. Also ich bin kein Künstler, was das angeht, überhaupt nicht. Nö. Ich glaube, ich wäre ein guter Bankangestellter geworden. Ich sage nicht, dass ich überlebt hätte, aber erstmal.
Aber das Mathe-Problem hatten wir ja auch schon an.
Naja, eben. Ja, aber man muss ja nicht da unbedingt rechnen. Ja, das machen inzwischen Geräte. Nein, ich weiß es nicht, aber das ist so, das war nie mein Ding. Ich habe aber auch inzwischen gemerkt, dass diese Idee, Regie zu machen, also jetzt über die Produzententätigkeit zu sehen, was das wirklich bedeutet, da bin ich froh, dass ich es nicht machen muss. Zumal ich echt zum Nazi würde bei sowas. Ich wäre wirklich ein ganz mieser, diktatorischer Regisseur. Und deswegen ist das gut, dass ich der Menschheit erspart geblieben bin. Als Autor muss ich nur mit mir alleine klarkommen. So, das geht. Das geht gut. Und lass mir gerne danach auch vom Lektorat sagen, hey, guck mal da und da. Das geht, die dürfen das. Aber in der Regie würde ich böse. Das ist nicht gut.
Haben Sie denn eine Idee, wer der Held Ihres Buches, das Sie dann nach dem Sabbatjahr schreiben, sein könnte?
Naja, ich habe ja angefangen vor langer Zeit schon das legendäre, den Roman für Erwachsene.
Ja, seit 10 Jahren. Oder?
Ja, oder noch länger. Der liegt halt auf Eis. Da ist aber schon sehr, sehr viel von entstanden. Viel habe ich wieder eingedampft, aber es sind trotzdem knapp 400 Seiten übrig. Und die sind, ich nenne das dann immer noch sexy. Also ich gucke da rein und denke so, jo, das funktioniert. Das wäre schon jetzt eigentlich das Ziel, was ich weiter verfolgen möchte, auch um nicht wieder auf Rico rumzutrampeln oder so. Und ich habe jetzt schon auch Bock, weil ich muss ja für den James-Chris-Preis, für die Verleihung, muss ich ja so eine kleine Dankesrede schreiben und dann auch was Gedichtiges. So, das kommt dann da rein und vielleicht erwischt es mich ja da und ich denke so, ach, ich mache mal ein Jahr lang, wo ich frei habe, Gedichte. Vielleicht bin ich dann ja locker genug für Lyrik. Kann auch sein, das geht in die Hose. Und ansonsten, wenn Ideen auftauchen, kritzel ich es halt hin. Aber ansonsten möchte ich eigentlich, das ist wieder so mein liebster Loyot-Satz, ich möchte einfach nur da sitzen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.